Schön, dass Sie da sind. Ja, das ist immer so eine Sache mit seinem Vorstellen. Ich bin vor über 20 Jahren da Pfarrer gewesen. Das ist vielleicht noch etwas. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder, drei Schwiegerkinder. Und in ein paar Monaten kommt etwas ganz Neues, dann werde ich nämlich mit einer Grossmutter verheiratet sein. Also das ist wirklich etwas sehr Erfreuliches. Und ich freue mich schon jetzt. Also ich bin jetzt schon richtig stolz, ein Opa. Und kann mir das so vorstellen, mit dem Kindli dann, wir nennen es Päulchen oder Päulinchen, also oder so heisst es dann bestimmt nicht. Aber wir haben gedacht, das ist doch ein schöner Name, wenn man von ihm redet. Heute haben wir Ostern und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es gibt weltweit Christen, die begrüßen sich. Die begrüßen sich am Ostermorgen mit dem Satz, Jesus ist auferstanden, und dann müsste eigentlich die Antwort kommen von Ihnen. Ja, das freut mich jetzt, dass Sie das wissen. Und zwar auf allen in allen verschiedensten Sprachen. Ich kann es sogar auf Russisch. Das ist noch speziell. Genau, er ist auferstanden und das ist das Thema vom heutigen Morgen. Darum ist der neue Mensch möglich. Ich lese Ihnen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ein paar Vers vor. Da heißt es nämlich, ist aber Jesus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist euer Glaube vergeblich. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichts wert. So seid ihr noch in euren Sünden. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Jesus, wenn er nicht auferstanden ist, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Jesus auferstanden von den Toten, als erster von denen, die gestorben sind. Und darum ist der neue Mensch, der Neuanfang, wirklich möglich. Der bekannte britische Schriftsteller Aldous Huxley hat vor vielen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel «Schöne neue Welt». Und in dem Buch erfindet er eine Medizin, die nennt er Soma. Und die Medizin ist in der Lage, alle Ecken und Kanten vom Mensch abzuschleifen. Das wäre ja schon super, wenn das möglich wäre. Für Huxley ist es klar gewesen, wenn die Menschheit, wenn der Mensch gerettet werden möchte, dann müsste in ihm etwas ganz Radikales passieren. Es ist ja schon interessant, wenn man die letzten Jahrzehnte anschaut, wie viel Fortschritt der Mensch gemacht hat. Also was haben wir nicht alles geschafft? Wir sind auf den Mond gekommen. Dann denke ich nur an Technologie. Was hat man in den letzten 20 Jahren alles erfunden? Das ist vor 30 oder 40 Jahren unvorstellbar gewesen. Also das ist noch fast Science Fiction gewesen. Und heute ist es völlig normal. Aber der Mensch, der scheint, kann man wie nicht verändern. Und es gibt ganz viele Menschen, die spüren das. Die merken, irgendetwas in mir innen ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Der C.G. Jung hat einmal gesagt, alle unsere primitiven Sünden sind nicht tot, sondern sie kauern in den dunklen Ecken unseres modernen Herzens. Sie sind immer noch vorhanden und sie sind schaurig. Oder der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat gesagt, der Mensch ist in Sünde geboren und lebt in Sünde. Er kann für sich selber nichts tun, er kann sich nur schaden. Ich bin mir schon bewusst, dass viele Menschen den Eindruck haben, nein, der Mensch ist doch im Grunde noch gut. Er hat mindestens einen guten Kern in sich. Manche sagen, er hat vielleicht sogar einen göttlichen Funken. Interessant ist, Leute, die sich intensiv mit dem Mensch beschäftigt haben, Philosophen, kommen zu einem enorm negativen Bild über den Mensch. Der John Stott hat einmal gesagt, der Mensch ist wirklich nicht so gut, wie wir immer wieder gern hätten, weil sonst würde einiges anders aussehen. Und dann hat er so ein paar Beispiele gebracht. Er hat gesagt, ein Versprechen normalerweise oder in vielen Fällen langt nicht. Man muss Verträge miteinander aushandeln. Eine Tür vor unserem Haus langt nicht, um sie zu schliessen, sondern es braucht Schlösser. Oder wenn man Zug fährt, dann langt es nicht, dass man einfach die Eisenbahnfahrt zahlt, sondern man braucht ein Billett, damit man kontrolliert wird. Oder Gesetze, die langen nicht, sondern es braucht Polizei und es braucht Behörden, die versuchen, das durchzusetzen. Und der John Stott sagt, wenn der Mensch wirklich so gut wäre, ja, dann braucht es das ja alles nicht. Es wäre alles irgendwie perfekt. Und viele Menschen, die fragen sich ja, ist dann der neue Mensch möglich? Ist Veränderung vom Mensch wirklich möglich? Und das ist die Botschaft von Ostern. Jawohl, der neue Mensch ist wirklich möglich. Die Bibel sagt, an einem Ort ist jemand mit Jesus verbunden, dann ist das Alte vergangen, es hat etwas ganz Neues angefangen. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, warum das möglich ist und wie das möglich ist. Und damit komme ich zum ersten Punkt, Grundlage von dem neuen Mensch. Das klingt jetzt vielleicht für manch einen von Ihnen ein bisschen komisch, aber Grundlage vom neuen Mensch ist ein historisches Ereignis. Schauen Sie, vor ungefähr 2000 Jahren sind in Jerusalem plötzlich Menschen auftreten und die haben schon etwas Unglaubliches gesagt. Sie haben nämlich gesagt, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Was ist passiert? Einige Tage vorher ist Jesus gefangen genommen worden. Man hat ihn von Verhör zu Verhör geschleppt, man hat ihn angeklagt, unter anderem er habe Gott gelästert, weil er immer wieder behauptet hat, er sei Gott. Allerdings, es hat keine Anklagepunkte gegeben. Man hat Jesus nichts nachweisen können. Das Leben von Jesus war einfach perfekt gewesen. Schliesslich mussten falsche Zeugen auftreten. Sie haben Jesus verleumdet und schlussendlich ist es dann tatsächlich so gewesen. Die religiöse Elite von der damaligen Zeit hat es geschafft. Jesus ist verurteilt worden zu dem Tod am Kreuz. Dann ist alles ganz schnell gegangen. Am nächsten Tag ist er an das Kreuz genagelt worden. Das haben wir am Karfreitag so ein bisschen darüber nachgedacht. Und Jesus ist dort einen furchtbaren Tod gestorben, einen schrecklichen Tod. Sie können sich vorstellen, für die meisten in Jerusalem ist damit das Kapitel Jesus abgeschlossen gewesen. Aber dann ist der Ostermorgen gekommen und plötzlich hat es in Jerusalem eine riesen Aufregung gegeben, weil man hat plötzlich gehört, Jesus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Der Leichnam, wo man Jesus hineingelegt hat, ist verschwunden. Er ist wirklich auferstanden. Und schauen Sie, die Bibel sagt, er ist real auferstanden. Er ist körperlich auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Nicht nur so in den Gedanken der Jünger. Sie wissen vielleicht, es gibt liberale Theologen, die sagen, Jesus ist nie wirklich auferstanden. Er ist in dem Grab geblieben. Und wenn man damals das Grab aufgetan hätte, dann hätte man den Leichnam von Jesus gefunden. Aber in den Köpfen der Jünger ist er auferstanden. Also in der Fantasie der Jünger. Aber die Bibel sagt, nein, er ist wirklich auferstanden, körperlich. In den kommenden Wochen ist er vielen Menschen begegnet, zuerst ein paar Frauen. Dann einem von seinen Jüngern, Petrus, dann seinem engeren Jüngerkreis, dann seinem erweiterten Jüngerkreis. Und irgendwann einmal ist er ganz vielen Menschen begegnet, nämlich über 500 Menschen. Wo sich alle haben überzeugen können, jawohl, er ist wirklich auferstanden, er lebt wirklich. Und ich sage Ihnen immer wieder, die Auferstehung von Jesus, das fasziniert mich total, ist historisch gesehen eins von den bestbezügtesten Ereignissen aus der damaligen Zeit. Er ist wirklich auferstanden. Und weil er auferstanden ist, ist der neue Mensch jetzt möglich. Schauen Sie, die Auferstehung von Jesus ist das A und das O vom christlichen Glauben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, so sagt die Bibel das auch, dann sind wir die elendigsten Menschen, die es gibt. Also müssen Sie sich im Klaren sein. Und das ist völlig logisch, weil wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann glauben wir an eine Lüge. Wir glauben an ein Märchen, wir glauben an eine Fabel. Also wir wären wirklich die Dümmsten, die es gibt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnte er uns auch die Sünden nicht vergeben. Weil sein ganzes Sterben am Kreuz wäre völlig sinnlos. Sie müssen sich im Klaren sein, damals ist nicht nur Jesus ans Kreuz genagelt worden, sondern da sind Tausende und Abertausende von Menschen gekreuzigt worden wie Jesus. Das heisst, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hätte sein Kreuz überhaupt keine Bedeutung und er könnte uns nicht unsere Sünden vergeben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre und nicht lebt, dann könnte er auch nicht in unser Leben hineinkommen. Und er könnte auch nicht unser Leben von innen nach außen verändern. Und dann müsste man versuchen, aus eigener Kraft ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und das, ich kann Ihnen sagen, das wäre unglaublich mühsam, das wäre anstrengend, das wäre in vielen Fällen absolut unmöglich. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Übrigens nur in Klammern. Ich kenne ganz viele Christen, die empfinden das Christsein als einen Krampf. Also die gehen mit Jesus, sie glauben irgendwie alles auch, aber sie empfinden es unglaublich schwer, mit Jesus unterwegs zu sein. Sie empfinden es ganz schwer, so zu leben, wie es in der Bibel steht, wie Gott das eigentlich möchte. Und soll ich Ihnen sagen, an was das vermutlich liegt? Sie rechnen zu wenig mit der Auferstehung von Jesus Christus. Sie sind sich das viel zu wenig bewusst. Und dann ist es natürlich klar, dann ist Christsein ein furchtbarer Krampf. Also der neue Mensch ist möglich, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und damit komme ich zum Zweiten. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt, können wir eine Wiedergeburt erleben. Jesus hat einmal die Menschen aufgefordert, ihr müsst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Und es ist klar, Jesus würde das nicht von uns fordern, wenn es nicht möglich wäre. Interessant ist es jetzt, an wen Jesus die Aufforderung gerichtet hat. Zum ersten Mal. Er hat das nämlich Nikodemus gesagt. Und Sie wissen vielleicht, der Nikodemus ist damals ein Theologe, er ist ein Mann, der ein moralisch einwandfreies Leben geführt hat. Und ausgerechnet dem Mann sagt er, du musst von neuem geboren werden. Wissen Sie, ich habe mir schon oft überlegt, wenn Jesus das zum Beispiel Zachäus gesagt hätte. Zachäus war ein Oberzöllner und Sie müssen wissen, Zöllner zur damaligen Zeit waren nicht so anständige Menschen wie heute, die da so für Recht und Ordnung sorgen, wie das heute ein Schweizer Zöllner macht. Sondern Zöllner sind damals so eher kriminell gewesen. Sie haben die Leute übers Ohr gehauen, haben mehr eingenommen, als sie eigentlich hätten dürfen. Und ich sage Ihnen, wenn jetzt Jesus zum Zachäus gegangen wäre und gesagt hätte, Zachäus, du musst von neuem geboren werden. Das hätte ich total verstanden. Oder wenn Jesus das dieser Frau in Samaria gesagt hätte, an dem Brunnen, das war eine Frau, die ein riesen Problem mit ihrem sexuellen Trieb, die x-mal geheiratet war, x-mal geschieden, mit ihrem Leben irgendwo hinten und vorne nicht fertig geworden ist. Also, wenn Jesus zu dieser Frau gesagt hätte, hey, du musst von neuem geboren werden, dann würde ich das total verstehen. Aber Jesus sagt das im Nikodemus, einem Mann, der ein moralisch einwandfreies Leben geführt hat. Er hat jeden Tag wahrscheinlich stundenlang im Tempel gebetet. Hat wahrscheinlich mehr gebetet als die meisten von uns. Er hat theologisch ein wunderbares Leben geführt. Er hat 2-mal pro Woche gefastet. Er war vielleicht Professor für Theologie an der Universität in Jerusalem. Und ich bin ziemlich sicher, wenn der Nikodemus in unsere Kirchen und Gemeinden käme, also wenn er in die FG käme, Stefan, du wärst hell begeistert. Du würdest sagen, endlich haben wir mal jemanden, der es mit dem Glauben ernst nimmt und der moralisch ein einwandfreies Leben führt. Also du wärst total begeistert, wärst gerade Mitarbeiter. Und ausgerechnet dem Mann sagt Jesus, hey, du musst von neuem geboren werden. Und das hat uns wirklich etwas zu sagen. Das heisst, wenn wir ein neues Leben bekommen wollen von Jesus, dann brauchen wir die Wiedergeburt, auch wenn wir moralisch ein einwandfreies Leben führen. Jetzt muss ich Ihnen noch etwas dazwischen einfügen. Wenn man in der deutschen Sprache von Wiedergeburt redet, dann verstehen die Leute ja darunter ganz unterschiedliche Sachen. Da gibt es einmal eine Gruppe von Menschen, die verstehen unter dem Begriff gar nichts. Also das ist für die wie ein spanisches Dorf oder Bahnhof. Also die können mit dem Begriff nichts anfangen. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen, die verstehen unter dem Begriff die sogenannte Reinkarnation. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Da wird gesagt, wenn ein Mensch stirbt, dann kommt er einige Zeit später wieder auf die Erde. Er kann sich dabei vorwärts oder rückwärts entwickeln, je nachdem wie er gelebt hat. Man nennt das Karma. Und das Ziel ist, dass er durch so und so viele Reinkarnationen schlussendlich im Nirvana endet. Und jetzt dürfen Sie Nirvana nicht verwechseln mit der christlichen Vorstellung von Himmel oder ewigem Leben. Nirvana bedeutet nichts anderes als Auslöschen von der persönlichen Existenz. Also da wird gesagt, ein Mensch wird immer wieder geboren, er wird so vollkommen und dann wird seine persönliche Existenz aufgelöst und er geht über in die allgemeine Gottheit. Ich weiß nicht, was Sie darüber denken. Ich empfinde die Weltanschauung als unglaublich brutal. Aber ich bin Menschen begegnet, die gesagt haben, ja, die Bibel redet auch von der Reinkarnation. Die Bibel redet ja auch von der Wiedergeburt. Ja, aber wenn Jesus von Wiedergeburt redet, meint er etwas anderes. Die Bibel sagt nämlich, es ist ein Mensch bestimmt, einmal zu sterben. Und dann kommt das Gericht von Gott. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, das sind eher die christlich-religiösen Leute. Die verstehen unter dem Begriff Wiedergeburt die sogenannte Taufwiedergeburt. Also da wird gesagt, wenn ein Säugling getauft wird, dann wird er wiedergeboren. Er wird ein Kind von Gott, und weil immer noch ein grosser Teil der Schweizer getauft sind, sind natürlich ein grosser Teil der Schweizer wiedergeboren und sie sind Kinder vom lebendigen Gott. Ich bin mir bewusst, dass das über Jahrhunderte in manchen Kirchen so gelehrt worden ist, auch heute noch teilweise. Aber Sie werden gerade sehen, die Bibel versteht unter Wiedergeburt etwas ganz anderes. Für die Bibel ist die Wiedergeburt etwas enorm Radikales. Wiedergeburt ist mehr als einfach Verbesserung von meinem Leben. Oder Reformierung von meinem Leben. Es ist etwas Neues. Gott beschreibt Wiedergeburt an einer Stelle folgendermaßen. Er sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Vielleicht verstehen wir ja die Aussage von Gott nicht hundertprozentig, die Bilder, die er da braucht. Aber ich denke, es ist uns klar, es geht da nicht um die Pumpe da innen, sondern es geht ums Inwendige. Und Gott sagt da, die Wiedergeburt ist etwas unglaublich Radikales. Ist etwas Neues. Und die Bibel sagt, an einem Ort durch die Wiedergeburt kommen wir Anteil über an der göttlichen Natur. Stellst du dir das mal vor. Und die Bibel sagt, durch die Wiedergeburt wechselt man vom Tod zum Leben. Und sie spüren, auch wenn sie all die Bilder nicht restlos verstehen, sie spüren, die Wiedergeburt ist etwas ganz, ganz Radikales. Und die Bibel sagt, wir können sie erleben, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Und jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, anhand von einer PowerPoint-Präsentation, wie man die Wiedergeburt erleben kann, was das ganz genau ist. Ja, es müsste eigentlich funktionieren. Genau, geht es nicht. Gut, einfach drücken, wenn ich sage. Also Sie sehen da einen Kreis. Der Kreis stellt unser Leben dar. Ihr Leben oder mein Leben. Und jetzt bitte ich Sie einfach, machen Sie es mal ganz persönlich. Also es ist Ihres Leben. Die Punkte, die Sie da sehen, ist ein Symbol für unsere Sünden. Wir haben alle gesündigt. Das kleine Kreuz ist ein Symbol für Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt, das ist der Zustand von jedem Mensch auf dieser Welt. Also jeder Mensch, der geboren ist, ist das erste Mal in diesem Zustand. Und es spielt keine Rolle, ob Sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder in einem atheistischen. Es spielt keine Rolle, ob Sie eher religiös engagiert sind oder innerlich ausgerichtet sind oder eher ungläubig, es spielt keine Rolle. Die Bibel sagt einfach, das ist der Zustand von jedem Mensch das erste Mal. Und jetzt sagt die Bibel, damit wir Wiedergeburt erleben, müssen wir als erstes Mal zu Jesus kommen. Und wir müssen ihm unsere Sünden bekennen, wir müssen sie ihm zugestehen. Noch einmal. Nochmal einen Knopf bitte. Jawohl. Ich habe das dargestellt mit ein paar Pfeilen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heisst, man muss einmal mit Jesus reden, das Kontaktgebet mit ihm sprechen und ihm ungefähr Folgendes sagen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Und ich komme jetzt zu dir. Und dann machen es Menschen sehr unterschiedlich. Die einen, die bekennen die Sünden sehr konkret. Also sie leiden unter manchen konkreten Sachen, die schiefgelaufen sind. Und die bekennen das sehr konkret. Sie sagen, Herr Jesus Christus, ich habe da gesündigt und ich habe da gesündigt und ich habe da gesündigt. Bitte vergib mir das und vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiss und die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Andere Menschen, die machen das mehr so allgemein. Sie können nicht mehr genau sagen, was in ihrem Leben alles schiefgelaufen ist. Aber sie wissen, jawohl, sie haben falsch gemacht, sie haben gesündigt. Und sie sagen eher, Herr Jesus, ich gebe zu, ich habe oft falsch gehandelt, ich habe oft auch falsche Sachen gesagt, ich habe Menschen auch verletzt, ich habe manches dummes Zeug gedacht, manche dumme Sachen gefühlt. Bitte vergib du mir all die Sünden. Bitte mach mein Leben wirklich rein. Und in dem Augenblick vergibt uns Jesus unsere Sünden. Er macht unser Leben rein. Vergebung von der Sünde bedeutet, dass ich von dem Moment an weiterleben darf, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Also Gott sieht mich an, wie wenn ich nie etwas Falsches gesagt hätte oder gedacht hätte oder gefühlt hätte oder da hätte. Ja, noch mehr. Wenn mir Jesus Sünden vergibt, dann sieht mich Gott vor dem Augenblick, wie wenn ich immer alles vollkommen, alles perfekt gelebt hätte. Das ist Vergebung von der Sünde. Aber das ist noch keine Wiedergeburt. Damit man ein Mensch eine Wiedergeburt erlebt, also das neue Leben überkommt, muss er noch einen zweiten Schritt gehen, tun. Und der steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12. Das ist nämlich der Schlüsselvers, wie man ein Kind von Gott wird. Da heisst, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und dann heisst es im nächsten Vers, das sind die Menschen, die von Gott geboren sind, die also eine Wiedergeburt erlebt haben, das neue Leben bekommen haben. Die Bibel sagt, wir müssen Jesus in unser Leben aufnehmen. Das machen wir auch in einem einfachen Gebet, indem er zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören von jetzt an und für immer. Lass mich nie mehr los. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Und in dem Augenblick kommt Jesus durch den Heiligen Geist in mein Leben hinein. Und in dem Augenblick werde ich von neuem geboren. In dem Augenblick werde ich wiedergeboren. Das heisst, ich komme ein neues geistliches Leben über. In dem Moment werde ich ein Kind vom lebendigen Gott. Gott wird mein himmlischer Vater. Das heisst, ich komme eine ganz tiefe, enge Liebesbeziehung zu Gott über. Und in dem Moment komme ich auch ewiges Leben über im Blick auf die Zukunft. Das heisst, wenn ich sterbe, komme ich ganz sicher in den Himmel. Und das Wunderbare ist, von dem Augenblick an komme ich, weiss ich, dass ich ganz sicher in den Himmel komme. Schauen Sie, das ist ein wiedergeborener Christ. Das und nichts anderes. Und jetzt werde ich Ihnen mal fragen, welcher von diesen Kreisen entspricht am ersten Ihrem Leben? Ist es der? Dass sie sagen, jawohl, ich habe Sünde in meinem Leben, ist gar keine Frage, ich habe Jesus noch um Vergebung von meinen Sünden bittet. Oder sagen sie, der ist es. Unser Leben ist rein. Ich bin auf halbem Weg stehen geblieben. Ich habe Jesus um Vergebung von meinen Sünden bittet, aber ich habe Jesus nie mein Leben übereignet. Habe ich nie gebeten, in mein Leben zu kommen. Soll ich Ihnen etwas sagen? Je länger ich über mein Leben nachdenke, umso mehr muss ich Ihnen sagen, das war jahrelang mein Zustand. Als Kind und Teenager, ich habe gewusst, dass man Jesus um Vergebung bitten muss. Das haben mir meine Eltern immer wieder gesagt, auch meine Großeltern. Und ich habe das jeden Abend gemacht. So vor dem Einschlafen noch ein kurzes Gebet, Herr Jesus, vergib du mir alle meine Sünden von heute, sonst hätte ich gar nicht einschlafen können. Aber ich habe in meinem tiefsten Inneren gespürt, es fehlt etwas. Ich habe das neue Leben nicht gehabt, die Wiedergeburt nicht erlebt. Und mit 18,5 Jahren habe ich die Entscheidung für Jesus getroffen, habe Jesus in mein Leben aufgenommen und in dem Augenblick habe ich erlebt, wie Jesus in mein Leben hineingekommen ist, habe ich die Wiedergeburt erlebt und das neue Leben bekommen. Sind Sie wiedergeboren? Das Wunderbare ist, dass Gott uns in der Natur verschiedene Bilder gezeigt hat, wo gute Bilder sind, um die Wiedergeburt zu beschreiben. Und eins von diesen Bildern ist die Raupe, die zum Schmetterling wird. Vielleicht mögen Sie sich erinnern, als Teenager oder Kind hat man das doch manchmal gemacht. Man hat irgendwo so, darf ich mal sagen, hässliche Raupen gefunden. Und dann hat man die da irgendeinem Becher rein, dann hat man sie gefüttert und dann irgendwann hat die Raupe sich verpuppt, dann hat man weitergeschaut, was passiert jetzt und nach einiger Zeit ist aus dieser hässlichen Raupe ein wunderschöner Schmetterling rausgeschlüpft. Das ist ein wunderschönes Bild für die Wiedergeburt. Genauso darf ein Mensch zu Jesus kommen, verzweifelt, entmutigt, unglücklich, vom Gewissen plagt, von Leidenschaft ertrieben, streitsüchtig, alkoholsüchtig, sie können irgendetwas anhängen. Sie dürfen zu Jesus kommen und sie werden eine neue Geburt erleben. Sie werden wie ein schöner Schmetterling werden. Das ist die Wiedergeburt. Und die ist möglich, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Damit komme ich zum Dritten. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und lebt, können wir ein neues Leben führen. Die Bibel sagt, weil Jesus auferweckt worden ist, können wir in einem neuen Leben leben. Und ich will Ihnen das an einem netten Beispiel verdeutlichen. Schauen Sie, Sie können eine Säule, ein kleines Säule, abschrubben. Sie können es mit Chanel 5 besprühen. Sie können eine blaue Schleife um den Hals binden. Sie können es in Ihre Stube hineinnehmen. Und Sie können das Säule hegen und pflegen und machen und verwöhnen und tun und lassen, was Sie wollen. Wenn Sie das Säule loslassen, dann rennen Sie so schnell wie möglich, normalerweise in die nächste Dreckpfütze, dreht sich dort, suhlt sich und fühlt sich wohl. Warum? Es ist eine Säule. Wenn ein Mensch eine neue Geburt erlebt, dann wird wirklich vieles in seinem Leben neu. Sein Denken wird neu und sein Handeln wird neu. Plötzlich werden Sachen, die bis zu dem Augenblick relativ unwichtig sind, sie sind ganz, ganz wichtig. Und Sachen, die bis jetzt vielleicht einen höheren Stellenwert haben, werden plötzlich ganz, ganz unwichtig. Ja, die Bibel sagt sogar, wir haben Sieg über die Sünde. Die Bibel sagt, Sünde wird nicht mehr über uns herrschen. Nun, damit es kein Missverständnis gibt, das heisst nicht, dass ein Christ nie mehr sündigt. Jeder Christ fällt immer wieder in die Sünde. Aber ein Christ hat Sieg über die Sünde. Sie können die Bibel mal lesen, sie ist voller Beispiele von Menschen, die Jesus begegnet sind und von Jesus radikal verändert worden sind. Ich denke zum Beispiel an den Besessenen. Die stärksten Ketten haben ihn nicht binden können. Er hat irgendwo in einer Höhle gehaust, er war nackt und die Leute hatten enorm Angst vor ihm. Und dann begegnet er Jesus und kurze Zeit später, so steht es in der Bibel, ist er zu den Füßen von Jesus gesessen, anständig und angezogen. Sein Leben ist total neu geworden. Oder ich denke an Zachäus, noch einmal. Der habgierige Mensch. Dann begegnet er Jesus und das verändert sein Leben so sehr, dass er zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich werde die Hälfte von meinem Vermögen den Armen geben. Wow, die Veränderung. Und dann sagt er weiter, und wenn ich jemanden übers Ohr gehauen habe, werde ich es ihm vierfach zurückzahlen. Ich habe schon oft über die Rechnung nachgedacht, die geht ja gar nicht auf. Der ist ja bankrott gegangen. Ich weiß auch nicht ganz genau wie, aber sein Leben ist neu geworden. Oder ich denke an Paulus. Er ist ein Hasser von Christen, hat Christen verfolgt, hat sie bis aufs Blut wirklich gehasst. Und dann begegnet er Jesus vor dem Tor von Damaskus. Sein Leben wird völlig neu. Er wird Verkündiger vom Evangelium und wahrscheinlich der wichtigste Theologe in der Kirchengeschichte. Und wissen Sie, das Schönste ist, das lesen wir nicht nur in der Bibel, sondern das ist heute erfahrbar. Vor noch nicht so langer Zeit hatte ich ein Interview mit einem 62-jährigen Mann. Er hat aus seinem Leben erzählt, er ist von seinen Eltern als Kind nach Strich und Faden verwöhnt worden. Aber obwohl er verwöhnt worden ist, ist er ein ziemlich schlimmes Kind gewesen. Er hat nämlich Kollegen und Kolleginnen ziemlich terrorisiert und versucht zu beherrschen. Gleichzeitig hat er mangelndes Selbstwertgefühl gehabt, hat wirklich einen Minderwertigkeitskomplex gehabt, ist mit seinem Leben nicht fertig geworden. Dann hat er etwas erzählt. Er hat nämlich gesagt, er hat noch etwas in sich hinein gehabt, nämlich einen Nazi-Geist. Er hat den Eindruck gehabt, es ist völlig richtig, dass Juden damals vergast worden sind. Weil er mit seinem Leben nicht fertig geworden ist, hat er angefangen Alkohol zu trinken. Seine Kumpels haben das total cool gefunden. Weil er ist nicht mehr so steif gewesen, sondern ein bisschen locker und easy und alles. Nur das Problem war, innerhalb von kurzer Zeit war er Alkoholiker gewesen. Er war mehrmals in der psychiatrischen Klinik gewesen. Dort haben sie ihm nicht wirklich helfen. Der Tiefpunkt von seinem Leben war, dass er einige Monate im Wald gehaust hat. Er hat sich dort fast zu Tod gesoffen. In dieser Zeit ist er immer wieder battlen und auf einer von diesen Battletouren ist er bekennenden Christen begegnet, unter anderem einem heilsamen Offizier. Und der heilsame Offizier, das ist noch so ein richtiger Mann nach altem Schrot und Korn gewesen, so wie früher die heilsame Offiziere. Der hat ihn bei sich aufgenommen, hat viel mit ihm geredet und irgendwann hat er zu ihm gesagt, hör mal, nur Jesus kann dir helfen. Der Mann hat das irgendwie schon gespürt, aber so ganz hat er das nicht wollen. Und hat dann gesagt, ja, aber wenn ich wenigstens halb mit Jesus leben würde, würde das dann nicht lange. Und der heilsame Offizier eben so als Kaliber hat gesagt, nein, ganz oder gar nicht. Und dann ist noch einige Zeit gegangen und irgendwann hat der Mann vor Jesus kapituliert, hat Sünden bekannt, Jesus ins Leben aufgenommen, hat die Wiedergeburt erlebt, das neue Leben. Und dann hat er erzählt, in dem Augenblick ist er frei geworden vom Alkohol. hat kein Tropfen Alkohol mehr getrunken. In der kommenden Zeit hat er viele Sachen in Ordnung gebracht, ist zu Menschen gegangen, sich entschuldigen, auch unter anderem zu seinen Eltern. Wo er das Interview gehalten hat, sind 30 Jahre vergangen von dort und er hat gesagt, seit dem Augenblick habe ich nie mehr Alkohol getrunken und das Erstaunliche ist, ich habe nie mehr Lust gehabt danach. Ich weiss natürlich schon, dass das nicht immer so ist. Es gibt auch Menschen, die frei werden vom Alkohol, neues Leben bekommen und immer mal wieder zu kämpfen haben. Aber er hat das so erlebt. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele erzählen von Männern und Frauen, die wirklich durch Jesus ein radikal neues Leben bekommen haben. Das neue Leben ist manchmal punktuell. Man entscheidet sich für Jesus und zack, verändert sich vieles. In vielen Fällen ist es eher ein Prozess. Man entscheidet sich für Jesus, erlebt eine Wiedergeburt, kommt das neue Leben über. Und das ist jetzt der Start, dass sich das Leben im Laufe der nächsten Zeit in einer wunderbaren Art und Weise verändert. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und sagen, Beat, das habe ich so erlebt. Vielleicht sagen Sie, ja, das habe ich so erlebt. Ich mag mich erinnern, ich habe mich vor Jahren für Jesus entschieden. Ich habe erlebt, wie Jesus in mein Leben hineingekommen ist, wie er mir ein neues Leben geschenkt hat, wie er mich verändert hat. Nur, eine Weile ist es total aufwärts gegangen. Aber nach einer Weile ist es plötzlich wieder abwärts gegangen. Und plötzlich sind wieder Sachen zurückgekehrt in mein Leben, wo ich den Eindruck hatte, die habe ich schon längstens unter den Füßen. Da habe ich schon längstens Sieg drüber. Plötzlich sind wieder Sünden in mein Leben zurückgekommen und irgendwie merke ich, es irgendwie stimmt es nicht. Und Sie fragen vielleicht, Beat, warum ist das so? Und ich werde Ihnen sagen, was der Hauptgrund ist. Schauen Sie, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, zum ersten Mal, dann macht er das normalerweise wirklich radikal. Das heisst von ganzem Herzen. Ich erlebe ganz wenige Leute, die sagen, naja, man kann es ja auch mal probieren, so halbherzig. Sondern die meisten Menschen, die sich für Jesus entscheiden, die machen das von Herzen. Die sagen, jawohl, Herr Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Du sollst mein Leben führen und bestimmen. Und jetzt kommt Jesus in unser Leben hinein und schenkt das neue Leben. Aber er kommt nicht nur in unser Leben hinein, sondern er wird Herr in unserem Leben. Ich brauche gerne Bilder. Er setzt sich auf den Thron von unserem Leben. Wir haben Lieder gesungen, er ist unser König. Er setzt sich an die Schaltzentrale von unserem Leben. Und das ist das Wunder. In dem Moment, wo er auf dem Thron ist, an der Schaltzentrale in unserem Leben, verändert sich unser Leben. Das wirkt Jesus. Und jetzt passiert Folgendes, und das erleben alle Christen. Sie werden irgendwo wieder zur Sünde versucht. Und alle Christen werden auch immer mal wieder schwach und fallen mal wieder in die Sünde. Das ist normal, da ist keiner von uns ausgeschlossen. Man fällt einfach wieder in die Sünde. Wenn jetzt ein Christ sofort wieder würde aufstehen, würde Jesus Christus um Vergebung bitten für das, was passiert ist, dann würde überhaupt nichts Negatives passieren. Sondern Jesus würde Herr bleiben im Leben. Jesus sitzt auf dem Thron, Jesus sitzt an der Schaltzentrale und das Leben würde sich weiter positiv verändern. Wisst ihr, was das Problem anfängt? Wo Christen ihre Sünde nicht mehr bekennen. Also sie sündigen, aber sie bitten Jesus nicht mehr um Vergebung. Und in dem Moment passiert Folgendes. Bitte noch das nächste Bild. Jesus geht vom Thron in unserem Leben weg. Er geht von der Schaltzentrale weg. Und jetzt ist er irgendwo am Rand. Und wenn er am Rand ist, er kann unser Leben nicht mehr verändern. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum man an den Rand geht. Das ist nämlich der, wenn Jesus plötzlich nicht mehr das Wichtigste ist. Und das passiert, man lebt mit Jesus, Jesus ist das Wichtigste und plötzlich werden andere Sachen wieder enorm wichtig. Zum Beispiel der Beruf oder das Hobby oder das Geld oder irgendetwas einsetzen. Und plötzlich ist Jesus nicht mehr im Mittelpunkt von ihrem Leben. Und jetzt kann er ihr Leben nicht verändern. Und jetzt kommt das Negative, jetzt kommen die negativen Sachen wieder in ihr Leben zurück. Vielleicht sagen Sie, das ist meine Situation. Dann bitte ich Sie, machen Sie heute Morgen das Richtige. Gehen Sie nicht heim und sagen, also gut, ich muss mich anstrengen, um ein besserer Christ wieder zu werden. Ich muss mich anstrengen, dass ich Sieg über meine Sünden bekomme, über die negativen Eigenschaften. Sie werden es in vielen Fällen nicht schaffen. Sie werden es merken, es klingt nicht. Sondern das, was Jesus möchte, er möchte, dass er in die Mitte von ihrem Leben zurückkehrt. Er möchte wieder Herr werden in ihrem Leben. Er möchte auf dem Thron an der Schaltzentrale sitzen. Und dann wird er ihr Leben verändern. Und was muss man tun, um das zu erleben? Ganz einfach. Man muss neu sich für Jesus entscheiden. In Deutschland gibt es Christen, die nennen das Erneuerung. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Also man muss sich von Jesus wie erneuern lassen, sich neu aufmachen. Und das macht man ähnlich, wie wenn man sich zum ersten Mal für Jesus entscheidet. Man kommt zu Jesus, man bekennt Jesus die Sünde und man bittet Jesus, nicht ins Leben hineinzukommen, dort ist er ja noch, aber man bittet Jesus, neu in die Mitte vom Leben zu kommen und das Leben zu bestimmen. Und wenn man das wirklich ehrlich meint, wird Jesus das Gebet erhören. Weil er hat gesagt, wer zu mir kommt, werde ich nicht rausstoßen. Und dann kommt er zurück in die Mitte. Und dann werden sie wieder die Erfahrung machen, die sie erlebt haben, wo sie damals das neue Leben bekommen haben, die Wiedergeburt. Jesus wird ihr Leben wieder verändern, wird es umgestalten, er wird es neu machen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur am Kreuz gestorben bist, sondern dass du verstanden bist und lebst. Und weil das so ist, ist der neue Mensch wirklich möglich. Herr, eine neue Geburt ist möglich. Veränderung vom Leben ist möglich. Und ich freue mich so sehr darüber. Ich bete dich über den Mann. Und ich danke dir für jeden in unserer Mitte, der das erlebt und der das lebt und einfach in dieser Beziehung zu dir lebt. Aber jetzt möchte ich dir ganz speziell bitten für die, die vielleicht die Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben. Gib ihnen Mut, am heutigen Morgen das zu tun. Den Schritt einfach zu wagen und gib auch Mut zum Vorankommen. Bitte ich auch für dich, Herr Jesus, die dich vielleicht nicht mehr in der Mitte vom Leben haben, sondern irgendwo am Rand. Herr Jesus, gib Mut, neu mit dir anzufangen. Geh du jetzt einfach nochmal durch die Reihe, bleib vor jedem Einzelnen stehen, red nochmal zu seinem Herzen, berühr dein Herz und bestätige dein Wort. Merci vielmals. Amen.